Wenn ich sowas höre, da denke ich mir, wo gibt's denn sowas? Ja, wo gibt's denn sowas? Da gibt's Leute, die treten auf schwarze Mambas, da gibt's Leute, die werden vom Orthopäden wieder nach Hause geschickt, weil sie sagen, wir können sie nicht behandeln, sie müssen im Krankenhaus operiert werden und Gott tut das trotzdem. Wir hören Geschichten, wie kleine Geldmengen, die wir geben, eine große Auswirkung haben. Und eigentlich habe ich gedacht, Mann, ich müsste jetzt gar nicht mehr predigen. Das ist schon Predigt genug, weil unser Gott die Dinge tut. Und das begeistert mich so. Und ich meine, da gibt es tatsächlich Leute, die sagen, die Bibel ist ein Märchenbuch. Ja? Die Bibel stimmt nicht oder so. Und das ist einfach... Das ist einfach Unsinn. Das ist Unsinn. Ja, sagen viele. Und wir sind hier und hören solche Sachen und lesen das in der Bibel und erleben genau das. Und das begeistert mich so. Und deswegen bin ich auch begeistert, heute mit euch weiterzugehen, im Philipperbrief zu lesen. Wir gehen ja durch den ganzen Brief durch, weil ich feststelle, hey, immer wenn ich da immer ein neues Kapitel, einen neuen Abschnitt lese, denke ich, Mann, woher wusste Paulus das? Ja, das hat er doch für uns geschrieben. Und das zeigt mir die Bibel, das Wort Gottes, ist brandaktuell. Das ist das, was Gott uns sagen möchte. Klar, es ist in eine andere Zeit hineingeschrieben worden und in eine andere Kultur, aber wir können das, was Gott zu uns zu sagen hat, daraus herausfiltern, für uns nehmen und das aktuelle Wort, das aktuelle Reden Gottes zu uns daraus entnehmen. Und es ist brandaktuell. Und wir hatten zuletzt ja damit aufgehört, so uns dieses Gebet des Paulus anzuschauen, dieses apostolische, sogenannte apostolische Gebet, wo Paulus für die Philipper betet, dass die Liebe wachsen und zunehmen soll. Und wir wissen, die Liebe Gottes in uns und auch durch uns ist der Dreh- und Angelpunkt, der Motor unseres Christseins. Und wir sollen für uns selber beten, für andere beten, dass wir für unser Christsein, in unserem Christsein fit sind, in unserem Glaubensleben fit sind und damit Gott die Ehre bekommt. Und heute wollen wir einen Schritt weitergehen und in den nächsten Abschnitt reingucken. Und dann schwenkt Paulus über zu einem persönlichen Bericht, zu einem Bericht über sein persönliches Ergehen in seiner Gefangenschaft. Die Exegeten sind sich nicht ganz einig darüber, aus welcher Gefangenschaft heraus Paulus geschrieben hat, ob das in Rom war oder in Ephesus. Es gibt so einige Anhaltspunkte. Das ist heute aber nicht der entscheidende Punkt. Fakt ist, er war in Gefangenschaft und er schrieb aus dieser Gefangenschaft. Und ich lese euch mal den ganzen Abschnitt vor. Es sind insgesamt mehr als 10 Verse und ich lese euch im Zusammenhang vor, dass wir so dieses Bild bekommen und dann gehe ich nochmal so auf einzelne Aspekte ein. Und Paulus schreibt hier an die Philipper, ich will aber, Philipper 1, Vers 12 bis 26 lese ich, ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind, sodass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden sind und dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln und viel mehr wagen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Einige zwar predigen Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin. Die anderen aus Eigennutz verkündigen Christus nicht lauter, weil sie mir in meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken gedenken. Was macht es denn? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausschlagen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Aus meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zu Schanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich werde aber von beidem bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um euretwillen. Und im Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit euer Rühmen überreich werde in Christus Jesus durch mich bei meiner Rückkehr zu euch. Das schreibt Paulus hier an die Gemeinde in Philippi. Er schreibt das aus seiner Gefangenschaft heraus und er beginnt und er fängt an in Vers 12 und er sagt, ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind. Paulus hält das nötig, offensichtlich nötig, die Philipper zu ermutigen. Wie war die Situation? Wir hatten uns das ja angeguckt. Die Gemeinde wurde ja auf eine geradezu spektakuläre Art und Weise gegründet. Es gab eine übernatürliche Führung nach Mazedonien. Die erste Gemeinde auf europäischem Boden wurde gegründet. Und dann diese triumphale, muss man fast sagen, Gründung der Gemeinde in Philippi. Eine Geschäftsfrau bekehrt sich und das Evangelium läuft. Da fahren Dämonen aus und dann werden die Missionare gefangen genommen und auch durch ein Erdbeben aus dem Gefängnis befreit und der Kerkermeister bekehrt sich und das Wort Gottes macht die Runde und die Leute bekehren sich, die Gemeinde entsteht. Also eine triumphale Gründung dieser Gemeinde, muss man fast sagen. Ja. Dann ziehen sie weiter nach Thessalonich, nach Beröa, Athen, Korinth, überall predigen sie das Evangelium, überall bekehren sich Menschen, Gemeinden entstehen und das Evangelium läuft und das ist begeisternd. Und dann haben sie vielleicht gedacht, so, ja, jetzt, das geht jetzt immer so weiter. Unser Missionsheld Paulus, mit dem wir ja so eng verbunden sind, der geht los und die Leute mit ihm und wir machen auch mit und das geht jetzt immer so weiter. Aber dann hören sie, nachdem Paulus weggefahren ist und seine Missionsreise beendet hat, dann hören sie von der Gefangennahme des Paulus in Jerusalem. Und dann hören sie von einer Haft in Caesarea, vielleicht von dieser Berufung auf den Kaiser und die Notwendigkeit, dann nach Rom gehen zu müssen und schließlich von dieser Gefangenschaft, aus der heraus Paulus an die Philipper schreibt. Und das muss für die Philipper ziemlich entmutigend gewesen sein. Also sie haben gedacht, ja, wir wollen das Evangelium weitertragen. Wir wollen das mittragen, wir wollen das verkündigen, was Paulus gesagt hat. Und jetzt sowas. Jetzt sitzt unser Vorbild, unser Vorkämpfer im Gefängnis. Und Paulus spürte wahrscheinlich die Verunsicherung und die Entmutigung der Gemeinde und schrieb diesen ermutigenden Bericht an sie. Und das ist ja ein sehr tiefgehender Bericht auch. Und interessanterweise schreibt er nicht über die negativen Umstände seines Lebens. Ja, ich bin jetzt hier im Gefängnis und das schreibt er schon, aber er schreibt nicht so diese negative Wahrnehmung, dass er da angekettet war an einen Soldaten. Das war übrigens damals schon die erleichterte Haft. Ja, die verschärfte Haft, da möchte ich gar nicht wissen, wie das war. Und er schrieb nichts über die Demütigung, die damit einhergegangen ist, weil er ja als Diener Christi gefangen genommen worden war und so weiter. Und er hätte den Philippern ja auch schön was vorjammern können und ach ja, und jetzt bin ich hier und kann mich nicht frei bewegen und jeden Tag nur Lapskaus oder wenn überhaupt und so. Und ne, der Soldat, an den ich da gekettet bin, der ist gemein zu mir und der raucht den ganzen Tag. Ich habe schon Kopfschmerzen und die Ketten reiben an meinen Handgelenken und überhaupt, was soll das und so. Nein, das macht er nicht, sondern er bleibt immer auf das Evangelium fokussiert. Und er ermutigt die Philipper. Und das prägt diesen gesamten Abschnitt des Philipperbriefes. Und er sagt den Philippern immer wieder und verdeutlicht das an seinem eigenen Beispiel, an seinem eigenen Ergehen. Er sagt, hey Leute, ganz egal wie es mir geht, mein Fokus liegt auf Christus. Mein Fokus liegt auf Jesus. Ich bin ein Knecht Christi. Das haben wir in der Grußformel am Anfang des Briefes ja gelesen. Und er sagt, deswegen gehört mein Leben Gott und ich bin nicht mehr mein eigener Herr, sondern Jesus ist mein Herr. Und ich tue, was er mir sagt. Und ganz egal, was mir zustößt oder wie es mir geht, ich vertraue darauf, dass Jesus das dazu verwenden wird, dass das Evangelium verkündigt wird. Das war sein Fokus, seine Ausrichtung. Und damit wollte er auch die Philipper entsprechend ermutigen. Er sah sein ganzes Leben als Investition in das Reich Gottes. Siehst du dein Leben auch als Investition in das Reich Gottes? Oder als was begreifst du dein Leben und deine Berufung durch Christus? Ich frage mich manchmal, was ich wohl geschrieben hätte, wenn ich an der Stelle von Paulus da im Gefängnis gewesen wäre. Ich weiß es nicht. Ich frage mich, wenn ich sowas lese, schon, wie sehr bin ich eigentlich bereit, auch mal Härten, Verzicht, Verlust und so weiter auf mich zu nehmen, wenn es darum geht, den Willen Gottes zu tun. Ich frage mich selber, bin ich wirklich bereit, konsequent das zu tun, was Jesus mir sagt, auch wenn es gegen meine eigene Bequemlichkeit geht und mich was kostet? Das sind unangenehme Fragen, die stelle ich mir selber und die möchte ich dir auch stellen. Aber das sind ja ganz grundsätzliche Fragen, die wir uns als Christen, die wir für uns in Anspruch nehmen, Jünger Jesu zu sein, tatsächlich stellen müssen. Das sind ganz grundsätzliche Dinge. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Paulus wird auch noch ein bisschen intensiver, was das anbetrifft. Also Paulus war das klar. Er hat sein Leben investiert in das Evangelium und aus dieser Haltung heraus ermutigt er die Philippa. Ja, und vielleicht haben die Philipper auch gedacht, so, das war's jetzt mit der Verkündigung des Evangeliums. Paulus ist gefangen, der sitzt im Knast, unser wichtigster Mann ausgeschaltet, Game over. Ne? So könnte man ja auf die Idee kommen. Aber Paulus zeigt den Philippern, wie Gott selbst widrige Umstände dazu benutzen kann, die frohe Botschaft weiterzutragen. Wie? Er sagt es in Vers 13, sodass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden sind. Also zunächst macht Paulus klar, dass er nicht im Gefängnis sitzt, weil er kriminell geworden ist. Er redet hier von den Fesseln in Christus, sondern er sagt hier, er sitzt im Gefängnis wegen seines Glaubens an Jesus und wegen seiner Verkündigung des Evangeliums. Er erleidet das um Christi willen. Also wenn du mal wieder, keine Ahnung, illegal Robben gejagt hast oder Möweneier eingesammelt hast, um mal wieder so ein richtiges schönes Omelett dir zu braten oder so, ne? Und du wirst dabei erwischt, dann sag nicht, oh ja, das ist mein Leiden um Christi Willen, ne? Meine Fesseln um Christi Willen. Nein, das sind dann deine Fesseln wegen deiner kriminellen Energie. Also, aber bei Paulus war das nicht so. Er wusste, er war im Gefängnis wegen Jesus, weil er von Jesus gesprochen hatte. Und der Fall Paulus, wenn man das so nennen darf, wird ganz offensichtlich bekannt. Er sagt hier, im ganzen Prätorium ist das bekannt geworden. Das Prätorium ist normalerweise das Lager der kaiserlichen Leibgarde. Das heißt, es könnte also in Rom gewesen sein. Es kann aber auch so eine Verwaltungseinheit im Römischen Reich gewesen sein. Wie gesagt, da ist man sich nicht so ganz sicher. Ist ja egal. Aber er sagt, das ist da bekannt geworden. Und auch alle anderen haben das gehört. Also offensichtlich die Leute um ihn herum in der Stadt. Das war Stadtgespräch. Paulus war Stadtgespräch und vielleicht hatte der Soldat, an den er da gekettet war, viel mit Paulus darüber gesprochen, hey, warum bist du überhaupt hier und so weiter. Die mussten ja den ganzen Tag da miteinander verbringen und der hatte das dann vielleicht seinen Kameraden beim Wachwechsel weitererzählt und die haben es zu Hause erzählt und das wurde in der Nachbarschaft erzählt und was ist denn das für ein prominenter Gefangener und der soll zum Kaiser gehen und was ist denn mit dem und so weiter. Und ganz offensichtlich verbreitete sich so die Nachricht, dass Paulus eben kein gewöhnlicher Krimineller war, sondern dass er einen gewissen Jesus Christus verkündigte und dass das irgendwie was anderes war als üblicherweise. Und wir sehen daran, und Paulus sagt es ja selber, Gott benutzte die Gefangenschaft des Paulus, um das Evangelium in der Stadt und darüber hinaus bekannt zu machen. Und noch etwas geschah. Vers 14. Und dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln und viel mehr wagen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Die Christen sahen, was mit Paulus los war. Die sahen, dass er im Gefängnis war. Aber sie sahen auch, dass Gott die negativen Umstände benutzt hat, um einen Weg für das Evangelium zu eröffnen. Sie sahen, dass unabhängig von dem, was Paulus erlebte, das Evangelium trotzdem weiterging. Und sie haben sich dann nicht gefragt, so, oh ja, jetzt wo Paulus im Gefängnis ist, ist das klug und ratsam, jetzt noch das Evangelium weiter zu verkündigen? Ja, vielleicht wären wir dadurch genauso wie Paulus Zielscheibe der römischen Behörden und so weiter. Und nee, wir halten uns lieber mal ganz zurück und lieber ganz still und feiern unsere Gottesdienste in aller Zurückgezogenheit und gut ist. Ne? Und dann so, Halleluja, nur nicht so laut, ja, und so weiter. Nee, das haben sie nicht gemacht. Haben sie nicht gemacht, sondern diese Tatsache stärkte ihr Vertrauen in den Herrn und in seine Wirksamkeit und Kraft. Sie sahen, Gott ist nicht begrenzt, Gott ist nicht eingesperrt und er kann das alles benutzen. Und deshalb redeten sie das Wort Gottes ohne Furcht. Hier steht, sie wagten viel mehr, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Und die Frage an uns, an dich und mich, lautet: Inwiefern lassen wir es zu, dass unsere Lebensumstände unsere Wirksamkeit für Jesus bestimmen? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Inwiefern lassen wir es zu, dass unsere Lebensumstände unsere Wirksamkeit für Jesus bestimmen? Was macht das mit dir, wenn negative Dinge in deinem Leben geschehen? Was macht das mit dir, wenn deine Lebensumstände nicht günstig sind? Was macht das mit dir, wenn plötzlich Krankheit auftaucht? Wie ist das bei dir, wenn eine Beziehung in die Brüche geht, wenn du deine Arbeit verlierst, wenn Leute schlecht über dich reden wegen deines Glaubens? Was macht das mit dir und mit deiner Beziehung zu Jesus und mit deiner Berufung zu Jesus? Gehst du dann hin und sagst, naja, das war's irgendwie, jetzt kann ich nichts mehr tun, ich backe erstmal lieber kleine Brötchen, verhalte mich still und sehe mal zu, dass ich irgendwie wieder so halbwegs auf die Reihe komme. Was macht das mit dir? Und ich will dir sagen, das ist sicherlich keine einfache Antwort. Ja? Als Dole ihre Krankheitsdiagnose bekommen hatte, da ging es uns auch nicht gut damit. Da haben wir auch nicht Hurra geschrien oder so, sondern wir mussten uns schon da durcharbeiten irgendwo. Aber die Frage war, was macht das mit mir? Was macht das mit meiner Berufung? Was macht es mit meinem Wandel, meiner Jüngerschaft in Bezug auf Jesus? Da kannst du sagen, ja, du bist ja der Pastor, du musst ja irgendwie gerade auslaufen. Ich bin in erster Linie Jünger Jesu und in zweiter Linie erst Pastor. Und ich muss mich mit solchen Dingen genauso wie du auseinandersetzen und eine Haltung dazu finden und mir die Frage stellen, inwieweit behindern oder halten mich diese Dinge davon ab, Jesus nachzufolgen. Machst du deine Wirksamkeit, deine Nachfolge abhängig von günstigen Lebensumständen und positiven Gefühlen? Wenn dein Leben Jesus gehört, dann ist nicht die Frage, wie du dich fühlst. Wenn dein Leben Jesus gehört, dann ist nicht die Frage und nicht das entscheidende Kriterium, ob dein Leben bis ins Letzte hinein total rund läuft und alles schön ist oder ob deine Lebensumstände günstig sind oder nicht, sondern dann ist die Frage, was Gott von dir will und welche Pläne er mit deinem Leben hat. Und noch einmal, das ist nicht einfach. Das ist nicht immer einfach. Das ist nicht immer Halleluja auf Wolke 7 und mit Hafenklang im Hintergrund oder so. Das geht manchmal wirklich unten durch, aber das ist eine grundsätzliche Frage, die du dir stellen musst und auf die du eine Antwort haben musst. Und die Pläne Gottes, und das ist ja auch unser aller Erfahrung, die Pläne Gottes können sich auch in schwierigen, unangenehmen Umständen verwirklichen. Manchmal sogar mehr, als wenn alles okay und super und schick ist. Paulus hat zu den Korinthern gesagt, darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Paulus hat das verstanden, er hat verstanden, es kommt nicht auf seine eigene Kraft an, es kommt nicht auf seine Lebensumstände an, es kommt nicht darauf an, ob er frei ist, ob er im Gefängnis ist, ob er unterwegs ist, es kommt nicht darauf an, ob Leute ihn verfolgen oder nicht oder ob alle Hurra schreien und ihn toll finden. Er hat verstanden, es kommt nicht darauf an, ob Leute ihn irgendwie gesteinigt haben oder ihn unterstützt haben oder so, sondern ihm war klar, wenn ich schwach bin, dann ist Christus in mir stark. dann ist Christus meine Stärke, dann kommt die Kraft Gottes erst richtig zur Entfaltung. Und ja, das ist nicht immer angenehm, das ist auch nicht immer einfach. Lies mal, was Paulus erlebt hat, das war irgendwie kein schönes Leben, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Schiffbruch zu erleiden, von der Schlange gebissen zu werden, ja, der wurde tatsächlich gebissen und ist nicht dran gestorben und so weiter. Und ihm war klar, wenn ich schwach bin, dann kann die Kraft Gottes in meinem Leben zur Entfaltung kommen. Und seine Stärke beruhte nicht auf seiner eigenen Kraft und Weisheit, sondern auf Christus. Und das muss auch unsere Haltung, das muss auch unser Verständnis sein. Und wenn du heute hier sitzt und du sagst, ich komme mir tatsächlich schwach vor, ich fühle mich unfähig, wie kann ich denn mit diesem Sack an Problemen, den ich habe, den ich mit mir herumschleppe, wirksam sein für Gott? Dann will ich dir sagen, da bist du in bester Gesellschaft und dann will Gott dich heute ermutigen. Du hast dich Gott zur Verfügung gestellt. Du hast dein Leben Jesus gegeben. Du bist ein Kind Gottes geworden. Und deshalb wird Gott auch für dich sorgen und er wird dir die Kraft geben, durch all das hindurchzugehen und gleichzeitig die Pläne Gottes zu erfüllen. Bin ich fest von überzeugt. Wenn das nicht so wäre, könnten wir die Bibel zuklappen und nach Hause gehen. Gott ist mit dir, Gott ist mit uns. Und jemand hat mal gesagt, Gott macht aus dem Mist unseres Lebens Dünger für das Evangelium. Und das finde ich gut. Ja? Gott kann selbst noch den letzten Dreck meines Lebens nehmen und irgendwie was daraus machen, wenn ich mich in die Abhängigkeit von Christus begebe und sage, Herr, ich brauche deine Kraft, ich brauche deine Wirksamkeit. Und dann spricht Paulus über die Motivation von einigen Leuten, die das Evangelium verkündigen. Er sagt hier, Vers 15, einige predigen Christus aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verkündigung des Evangeliums eingesetzt bin. Die anderen aus Eigennutz verkündigen Christus nicht lauter, weil sie mir in meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken gedenken. Das ist eine interessante Analyse. Da gibt es offensichtlich zwei Gruppen. Da gibt es Menschen, die Paulus eins auswischen wollen. Vielleicht waren das sogar Gläubige. Steht da nicht, aber ist mal interessant, das irgendwie zu bedenken. Sie wollten, dass es ihm im Gefängnis und in dem anstehenden Gerichtsprozess noch schlechter gehen sollte. Ja, sie wollten ihn und die Botschaft und letztendlich damit Jesus weiter in Misskredit bringen. Und ihre Motivation war Neid, Streitsucht und Eigennutz. Und ich habe gedacht, ja, das ist auch immer gut, unsere eigene Motivation mal anzuschauen. Warum tun wir die Dinge, die wir tun? Oder warum tun wir bestimmte Dinge, die wir nicht tun? Und was ist unsere Motivation dahinter? Gibt es da eventuell Neid oder Eigennutz oder Dinge, ja, die ich tue oder nicht tue, wo meine Motive vielleicht nicht ganz so lauter sind? Aber dann, und das ist das Schöne, gab es offensichtlich auch Geschwister, die Paulus liebten, sie seinen Auftrag verstanden hatten, die den Willen Gottes verstanden haben. Und die haben das Evangelium gepredigt, um den Dienst des Paulus zu befördern. Und dann kommt Paulus geniale Reaktion, Vers 18. Was macht es denn? Was macht es denn? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiter freuen. Paulus sagt hier, was macht es denn? Zu gut Deutsch, ist doch egal. Wurst, ja. Was Mut hat Mut, ne? Das ist einfach so. Ist nicht schlimm, ist mir egal, ich habe kein Problem damit. Ich habe mein Leben dafür hingegeben, dass Christus verkündigt wird und das alleine zählt. Und so sollen auch wir uns freuen, wenn wir mitbekommen, dass das Evangelium verkündigt wird. Wir können uns freuen, auch wenn andere Christen und Gemeinden das vielleicht ein bisschen anders tun als wir oder vielleicht manche Sachen irgendwie anders glauben als wir. Wir können uns freuen, wenn das Evangelium verkündigt wird. Ich habe neulich, das habt ihr vielleicht mitbekommen, zu Ostern gab es ja auf RTL so ein Musikevent, die Passion. Ne? Und da gab es ja ganz geteilte Meinungen drüber und so weiter. Ich habe das selber nicht gesehen, aber ich habe hinterher einige Kritiken gelesen darüber. Und die haben das so beschrieben, dass die Botschaft Jesu bei dieser Aufführung, dass die nicht verächtlich gemacht worden ist. Und dass das nicht irgendwie in Dreck gezogen worden ist oder irgendwie verballhornt worden ist, sondern dass sie wirklich so mit modernen Mitteln, mit Musik und Gesang, ist jetzt nicht so mein Ding, aber mit Musik und Gesang, dass die Botschaft weitergegeben worden ist. Und ich habe gedacht, okay, auch wenn das nicht mein Ding ist, auch wenn sich mir die Fußnägel hochkräuseln, wenn ich mir ein Musical anhören muss oder so, das Evangelium wurde verkündet. Und es ist egal, wie ich das finde oder ob mir das gefällt oder nicht oder so. Es geht darum, dass das Evangelium verkündigt worden ist. Und ich habe gedacht, gut. Im Fernsehen haben viele gesehen, gehört, sich vielleicht darüber gefreut. Warum können wir uns freuen? Weil die Kraft in dem Namen Jesus liegt. Wir können uns freuen, weil die Kraft in seinem Namen liegt und nicht in der richtigen oder wie wir meinen, richtigen Verkündigung. Und selbst noch nicht mal, das lesen wir hier, noch nicht mal in der richtigen Motivation der Verkündiger. Das Evangelium muss laufen, das Evangelium muss verkündigt werden. Und dann erklärt Paulus, was ihm hilft, in seinen Lebensumständen festzubleiben und zu stehen. Vers 19, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausschlagen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zu Schanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Paulus sagt hier, ganz egal, wie meine Sache ausgehen wird, egal ob ich freigelassen werde, egal ob ich im Gefängnis bleibe, egal ob ich hingerichtet werde, ich bin errettet, ich bin von Gott geliebt und meine Errettung geht durch diese Umstände nicht verloren. Ganz im Gegenteil, durch das, was mit mir passiert, wird Christus verherrlicht werden. Noch einmal diese Reich-Gottes-Gesinnung, diese Konzentration, Fokussierung auf Jesus. Und dann erklärt er auch noch, warum das so ist. Er sagt, das ist so, weil die Philipper für ihn beten. Er sagt, das alles wird mir zum Heil ausschlagen durch euer Gebet und durch den Beistand des Heiligen Geistes. Er sagt, die Philipper beten für mich, die Gemeinde betet für mich und das wird mich aufrecht halten. Und weil der Heilige Geist da ist und mich ebenfalls stärkt und tröstet. Und das ist eine weitere Motivation für uns, füreinander und für die Gemeinde zu beten und das Wirken des Heiligen Geistes zu begehren und zu erwarten. Leute, lasst uns das nicht geringschätzen. Das Gebet der Gemeinde hat Kraft. Wenn wir zusammenkommen, ihr Lieben, deswegen mache ich immer so eine Werbung, dass wir am ersten Mittwoch im Monat wenigstens dann als Gemeinde zusammenkommen und miteinander beten. Das ist keine Beschäftigungstherapie, das ist nicht irgendein Termin im Kalender, sondern das ist wichtig, weil das Gebet der Gemeinde Kraft hat. Das Gebet der Philipper hat Paulus in dieser unmöglichen Situation aufrechterhalten. Das Gebet der Gemeinde hat Paulus gestärkt, getröstet, ermutigt. Paulus war auch nur ein Mensch. Wir gucken manchmal auf Paulus, als ob das so der Supermann gewesen wäre. Nein, der hat genauso gelitten unter diesen Umständen wie du und ich. Er hat sich an Christus festgehalten und er hat sein eigenes Leben nicht wert geachtet, sondern hat gesagt, das ist meine Investition und ob ich lebe oder sterbe, es gehört alles Gott. Aber ihm war klar, das Gebet der Gemeinde hält mich. Das bringt mich nach vorne. Und ihr Lieben, deswegen lasst uns das Gebet nicht geringschätzen und auch nicht versäumen. Wir müssen als Gemeinde zusammenkommen und beten, um die Dinge des Reiches Gottes vorwärts zu treiben und voranzubringen. Und lasst uns auch das Wirken des Heiligen Geistes unter uns begehren, dass der Geist zu uns redet, dass er uns ermutigt, dass er uns stärkt. Das wird uns in schwierigen Lebenssituationen aufrechterhalten. Auch wenn wir zusammenkommen und füreinander beten, und so Gemeinschaft haben. Und dann kommt ein ganz wesentlicher, das ist vielleicht sogar einer der zentralen Aussagen des Paulus hier im Philipperbrief, Vers 21. Er sagt, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Was für eine Aussage. Was für eine Aussage. In unserer heutigen Zeit wird das eigentlich immer genau umgekehrt gesagt. Ne? Das Leben ist Gewinn. Ja, alles, was zu gewinnen gibt, das muss hier in meinem Leben stattfinden. Deswegen muss ich mich selbst verwirklichen, deswegen brauche ich all das, deswegen mache ich und versuche noch das letzte bisschen aus meinem Leben herauszuquetschen. Denn dann, wenn es um das Sterben geht, dann ist ja alles verloren, alles vorbei. Und irgendein paar religiöse Spinner glauben noch an Leben nach dem Tod und an Jesus und so, aber naja, was soll's, weiß man nicht, nichts Genaues weiß man nicht. Ne? Und Paulus sagt hier das genaue Gegenteil. Er sagt, hier auf der Erde, in meinem Leben ist Christus der Motor und meine Motivation. Zu den Galatern sagt er, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und wenn ich sterbe, dann gehe ich hinüber in die Ewigkeit zu Gott und dann bin ich am Ziel und das ist der allergrößte Gewinn. Und wenn ich das so lese, dann denke ich, ja, wir brauchen diese himmlische Gesinnung des Paulus. Der hatte eine völlig andere Sichtweise auf sein Leben als die meisten Menschen heute. Lasst uns nicht so leben, dass wir Christus irgendwie in unserem Leben haben, so als einen Punkt unter vielen. So, ja, da ist irgendwie Jesus und die Gemeinde und die Kirche und so weiter, aber dann ist da auch noch Beruf und Familie und Freizeit und Hobbys und ich muss mich auch noch selbst verwirklichen und so weiter. Jemand hat mal so diese Haltung folgendermaßen beschrieben: Ich habe so viel Gott wie nötig in meinem Leben und so viel von dieser Welt wie möglich. Ja, also irgendwie, dass es gerade noch so geht, gerade noch so passt, sodass Gott nicht sauer ist auf mich und dass ich gerade noch so rüberschlüpfe irgendwie ins ewige Leben. Aber eigentlich will ich hier aus dieser Welt alles raussaugen und herausziehen. Das wird dem, was Jesus für uns getan hat, nicht gerecht. Also verstehe mich richtig und ihr kennt mich auch. Diese Dinge, die sind nicht verwerflich. Natürlich müssen wir arbeiten, wir kümmern uns um unsere Familien, das ist doch ganz klar. Darum geht es auch gar nicht. Und Gott gönnt uns auch unsere Hobbys oder dass du in Urlaub fährst oder so. Das ist gar nicht die Frage. Aber es geht hier um die Prioritäten in unserem Leben. Es geht um den letzten Grund unseres Seins, unseres Lebens. Mein Leben wird durch und durch von Christus bestimmt. Das muss unsere Haltung sein. Er ist mein Motor und er ist mein Ziel, sowohl im Leben als auch im Sterben. Bring deine Prioritäten in Ordnung. Das ist das, was ich hier aus dieser Aussage lese. Bring deine Prioritäten in Ordnung und denk darüber nach, weswegen du hier auf der Erde bist. Und dann beschreibt er seine Motivation noch mal ein bisschen genauer, Vers 22. Er sagt, wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit. Das heißt, er erwartet auch, dass durch sein Leben Frucht entsteht. Und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Also er ist hin und her gerissen. Ich werde von beidem bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Das ist weit besser. Natürlich ist es weit besser, bei Jesus zu sein. Dann sind wir das Jammertal hier los, ja. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um euretwillen. Also er ist hin und her gerissen, weil er einerseits die Frucht seiner Arbeit sieht und sich andererseits auf dieses Leben mit Jesus freut und sagt, das ist mein Ziel. Und wenn ich da bin, dann habe ich es erreicht. Das ist meine Zielrichtung. Aber er hat eben auch nicht die Haltung, irgendwie abzuscheiden, um dem allen hier zu entfliehen, so als Notausgang, so hab keinen Bock mehr, ja, dann, ja, jetzt möchte ich gerne abscheiden oder so. Sondern es geht ihm hier wirklich um Christus. Und dann sieht er seine Verantwortung für die Philippa und möchte dann doch noch auf dieser Erde bleiben und ist sich auch sicher, dass er auch aus diesem Gerichtsprozess und aus dem, was ihm da gerade passiert, herauskommen wird, einfach weil Gott ihn den Philippern geschenkt hat. Und als letztes noch Vers 25 sagt, und im Vertrauen hierauf weiß ich, also er hatte diese innere Gewissheit, weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit euer Rühmen überreich werde in Christus Jesus durch mich bei meiner Rückkehr zu euch. Das ist das Ziel, das der Dienst des Paulus hatte. Die Geschwister sollten in ihrem Glaubensleben gefördert werden, sollte Freude in ihrem Leben entstehen. Und er hat sich das so gewünscht, dass sie sich in Christus rühmen können. Das heißt, dass sie wegen all dem, was sie da erleben, wegen all dem, was Jesus in ihr Leben hineinpflanzt und all dem, was in der Gemeinde und drumherum passiert, dass sie stolz sein können auf Christus und darauf, zu ihm zu gehören. Und ihr Lieben, wir können stolz sein auf unseren Herrn, weil er alles für uns getan hat. Und wir können stolz sein, darauf zu ihm zu gehören. Nicht in dem Sinne, dass wir besser sind oder so, aber weil er der Herr der Herren ist und weil er uns gerufen hat, bei ihm zu sein und weil das so ein großes Privileg ist. Wir können uns darüber freuen, wir können uns in Christus rühmen und sagen, danke Herr für das. Und das ist auch das Ziel, das Gott mit dir und mit mir hat und auch mit dieser Gemeinde. Ich fasse nochmal zusammen, was uns dieser Abschnitt des Philipperbriefes mit auf den Weg gibt. Das sind ja ganz praktische Aspekte. Sieh dein ganzes Leben als Investition in das Reich Gottes. Sieh dein Leben als Investition in das Reich Gottes. Die Wirksamkeit des Evangeliums ist nicht von deinen Lebensumständen abhängig. Ganz im Gegenteil. Gott kann aus dem Mist deines Lebens Dünger für das Evangelium machen. Das macht er auch. Gebet füreinander und das Wirken des Heiligen Geistes werden uns in jeder Situation aufrechterhalten und stärken. Das wollen wir suchen, das wollen wir praktizieren. Und die Basis deines Lebens ist Christus. Er ist dein Leben, er ist unser Leben und Sterben ist nicht ein Verlust, sondern in letzter Konsequenz ein großer Gewinn. Und wir haben etwas, auf das wir uns freuen können. Lass uns nach dieser himmlischen Gesinnung streben. Das Ziel unserer Gemeinde und unseres Dienstes ist es, uns gegenseitig im Glaubensleben zu fördern, zu ermutigen, damit wir voller Freude leben können und stolz sein können auf unseren Herrn Jesus Christus. Amen.